Heute ist der 9. Juli und genau heute, vor 200 Jahren, da wurde der Grundstein gelegt fürs alte Museum am Lustgarten. Und das war ja letztlich der Grundstein für die gesamte Museumsinsel. Das Museum wurde nach dem Entwurf von Schinkel gebaut, 5 Jahre nach Grundsteinlegung dann als erstes öffentliches Museum Berlins und Preußens eröffnet. Darüber habe ich gerade schon mit unserem Architekturexperten Nikolaus Bernau gesprochen. Das finden Sie noch auf radio3.de zum Anhören. Das alte Museum feiert diesen besonderen Jahrestag jetzt mit einer Sonderausstellung Grundstein Antike, Berlins erstes Museum. Und über diese Ausstellung und die Geschichte der Museumsinsel und des Museums habe ich diese Woche mit dem Direktor der Antikensammlung gesprochen, mit dem Archäologen Andreas Scholl. Und ich habe ihn zuerst gefragt, warum eigentlich ist die Platzwahl des Museums damals vor 200 Jahren ausgerechnet auf diesen Ort gefallen?
Ja, schon damals war der Lustgarten und seine Umgebung der prominenteste Platz in Berlin. Das Königsschloss auf der Südseite, auf der Ostseite der Dom, damals nicht dieses neobarocke Monstrum, das dort heute steht, auf der Westseite das barocke Zeughaus und dann eben der noch freie Platz im Lustgarten, denn das war ja eigentlich der barocke Schlossgarten, der damals noch weitgehend unbebaut war. Und damit wurde Schinkel vom König der prominenteste Platz, den es eigentlich gab, zur Verfügung gestellt. Das brachte eine ganze Reihe von Problemen mit sich. Die heutige Bodestraße liegt über einem Quergraben zwischen der Spree und dem Kupfergraben, der extra zugeschüttet werden musste. Der Baugrund war schon damals katastrophal, weshalb Schinkel beim Ausheben der Baugrube realisierte, dass das notwendig war, das Gebäude ein ganzes Stück weiter nach Osten zu verlegen. Es mussten 3000 Baumstämme in den Grund gerammt werden, noch ohne Dampfmaschine, mit einem Rammbock. Schon damals stieß er immer auf die Probleme, die uns heute noch massiv beschäftigen.
Erstaunlicherweise hat es dann aber doch nur 5 Jahre gedauert, bis das Museum eröffnet worden ist. 1830 war das. Wie lange blieb das dann eigentlich ein Einzelstück, bis dann die nächsten Gebäude dazu kamen?
Ja, das Gebäude als solches, als Bauwerk, war ein großer Erfolg schon zur damaligen Zeit. Die Sammlungen wurden vor allem nach 1833, als mit Eduard Gerhard der erste Protoarchäologe, wenn man so will, aus Rom geholt wurde. Das war ein Segen, denn der Mann verfügte über exzellente Verbindungen zu Italien, kaufte viele Antiken, die damals im Kirchenstaat angeboten wurden, an, vergrößerte die Sammlung sehr schnell. Im Obergeschoss, ganz wichtig, war ja die königliche Gemäldegalerie ausgestellt, die damals schon einen repräsentativen Querschnitt zur europäischen Malerei anbieten konnte. Das Museum wurde von Anfang an prächtig besucht, sodass dann schon in den späten 1840ern die Idee aufkam, wir brauchen einen Erweiterungsbau. Das dann sogenannte Neue Museum, was ja de facto das zweitälteste ist und das dann nach verschiedenen Zwischenstufen 1859 endgültig eröffnet wurde. Ein Meisterwerk eines ganz hervorragenden Schülers von Schinkel, Stühler. Meiner Meinung nach das schönste Bauwerk auf der Museumsinsel.
Das alte Museum war das erste öffentliche Museum Berlins und Preußens. War das eine Revolution damals? Würden Sie das so bezeichnen?
Es war insofern eine Revolution, als es nach meiner Kenntnis überhaupt das älteste reine europäische Kunstmuseum ist. Denn die älteren großen Museen, die schon Mitte des 18. Jahrhunderts entstanden waren, wie das Britische Museum und auch der Louvre, die verfügten von Anfang an über reiche Naturaliensammlungen, zum Beispiel Ethnographika, Exotika und andere Dinge, die in Schinkels Museum dezidiert nicht vorkommen sollten. Das sollte ein reines Kunstmuseum für die Kunst der Antike sein, die das Hauptgeschoss und das Sockelgeschoss mit dem sogenannten Antiquarium, wo man die Kleinkunst aufbewahrte, sein und im Obergeschoss eben reine Kunst in Gestalt der Gemälde, die man ja aus verschiedenen königlichen Schlössern zusammengetragen hatte, ebenso wie die Antiken. Und das war natürlich für den König selber auch in Anführungszeichen ein Opfer. Er verlor die besten Stücke aus Potsdam, aus dem Neuen Palais, aus Sanssouci, aber auch aus dem Stadtschloss und anderen Liegenschaften, die dann alle im Museum konzentriert waren. Es war schon eine große Geste des Königs gegenüber dem Volk gewesen.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, was gezeigt wurde. Wo kamen denn die Stücke her?
Ja, die Stücke, das ist sehr interessant, kamen eben aus der königlichen Sammlung, aus der Kunstkammer, die eigentlich das Herzstück ist, aus dem sich später alles entwickeln sollte, im Schloss. Die entsteht Mitte des 17. Jahrhunderts schon. Also die ältesten Inventarverzeichnisse, 1648, direkt nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, gab es dort schon eine Sammlung, in der sich auch Antiken befanden. Die brandenburgischen Kurfürsten haben dann weiter gesammelt und schon 1698 kommt eine ganz bedeutende stadtrömische Sammlung von einem römischen Antiquar namens Bellori nach Berlin. Die enthielt schon viele bedeutende Stücke. Aber es war vor allem dann das Verdienst von Friedrich dem Großen, der dann Mitte des 18. Jahrhunderts aus einem ganz starken persönlichen Interesse, überhaupt nicht mit der Idee, das öffentlich zu machen, gesammelt hat. Der kauft ganz bedeutende Einzelstücke, den betenden Knaben, immer noch quasi unser Signet, unser Wappen, aber auch den grünen Cäsar. Vor allem kauft er aber große Sammlungen. Ja, und so verfügte man dann schon am Ende des 18. Jahrhunderts über sehr stattliche Bestände. Und das gab dann natürlich angeregt durch die genannten Vorbilder, die Ermitage wäre auch noch zu nennen, aber dann im Louvre und Britisches Museum, das gab eben die Idee, man müsse ein öffentliches Museum schaffen. Dahinter steht natürlich die Aufklärung als, wie soll ich sagen, intellektueller Rahmen, aber eben auch die Forderung eines immer weiter erstarkenden Bildungsbürgertums nach politischer Teilhabe, nach einer Verfassung, aber eben auch nach Zugang zu Kulturdenkmälern.
Das Museum, das alte Museum, als es 1830 eröffnet wurde, war von Anfang an ein ziemlicher Publikumsmagnet. Das hat regen Zulauf gehabt damals. Die Art der Präsentation hat sich natürlich verändert seit damals bis heute.
Die hat sich vollkommen verändert, sodass also nur noch die Rotunde dem heutigen Besucher einen authentischen oder halbwegs authentischen Eindruck davon geben kann, wie das Museum eben 1830 aussah. Alle anderen Säle sind durch die katastrophale Kriegszerstörung. Das Gebäude stand nur noch als Hülle. Teile der rotunden Kuppel waren eingestürzt. Die gesamte Geschossdecke zwischen Haupt- und Obergeschoss war zerstört. Das Museum war komplett ausgebrannt und ist erst 1966 wiedereröffnet worden. Und da hat man es ja in eine Serie von White Cubes sozusagen verwandelt. Ganz schlichte Ausstellungsräume. Denn das Museum war zu DDR-Zeiten ein Bau für Sonderausstellungen. Eigentlich hatte das Hauptgeschoss eine ganz andere Innenarchitektur. Die Säle waren durch paarig angeordnete Säulen, Stuckmarmorsäulen in verschiedenen Farben gestaltet und hatten damit eine völlig andere Anmutung. Aber ganz entscheidend ist, und da denken wahrscheinlich die wenigsten Besucher heute drüber nach, ist, dass es keinerlei Möglichkeiten einer Kunstlichtbeleuchtung gab. Man war so komplett auf das Tageslicht angewiesen. Und das kann man auch der Aufstellung der Skulpturen, sofern man die rekonstruieren kann, auch absehen. Es musste immer dafür gesorgt werden, dass die im Wortsinne ins beste Licht gerückt wurden, was in so einem Berliner Winter natürlich sehr schwierig war. Und eigentlich denke ich nur im Frühjahr, Sommer und ja, vielleicht noch im Herbst einigermaßen funktionierte. Das war vielleicht auch der Grund, warum das Museum am Anfang sehr kurze Öffnungszeiten hatte, zwischen 2 und 4 Stunden nur. Ich denke auch, um das beste Tageslicht auszunutzen.
Ich spreche mit dem Archäologen Andreas Scholl, mit dem Direktor der Antikensammlung hier auf Radio 3. Jetzt gibt es diese Sonderausstellung, die jetzt eröffnet wird. Wie stellen Sie in dieser Sonderausstellung diese sehr bewegte Geschichte des Hauses dar?
Ja, wir mussten natürlich einige Facetten herausgreifen. Das ist natürlich zuallererst einmal die Entstehungsgeschichte und natürlich das Bauwerk. Das ist also fraglos ein Meisterwerk Schinkels, selbst noch im heutigen, eben wie geschildert, stark veränderten Zustand. Und dann geht es uns vor allem darum, dem Publikum neben der Baugeschichte eine Vorstellung davon zu geben, was man damals an Beständen hatte. Wir zeigen also einen Querschnitt dessen, was dann 1830 zu sehen war. Von 1848 gibt es eine großartige Kreidezeichnung Adolf Menzels im Kupferstichkabinett, die wir als in gewaltiger Vergrößerung reproduziert und an die Wand gebracht haben, um dem Besucher einen Blick in einen der Hauptgeschosssäle zu geben. Und dann, denke ich, realisiert man das Gesamtkolorit, aber auch die Lichtführung, die Menzel wunderbar eingefangen hat in diesem Meisterwerk.
Was waren denn damals in den ersten Jahren, Jahrzehnten so die Publikumslieblinge? Sind es vielleicht noch heute?
Also sicher ein großer Publikumsliebling und heute eben noch in der Mittelachse der Rotunde. Im Zentrum des Nordsaals präsentiert der schon genannte betende Knabe. Eine der ganz wenigen griechischen Großbronzen, die sich erhalten haben. Von Friedrich dem Großen erworben nach einer spektakulären Reise durch ein knappes Dutzend europäischer Sammlungen, schon 1503 von den Kreuzrittern beim Ausheben der Befestigungsgräben auf Rhodos gefunden.
Das ist eine Geschichte
für sich. Das ist eine tolle Geschichte für sich. Also das ist ein berühmtes Werk. Der grüne Cäsar, der spielte sicher immer eine Rolle. Von Friedrich dem Großen noch gar nicht als Cäsar erkannt. heute verbunden mit Kleopatra, einer der wenigen spektakulären Nachkriegserwerbungen der antiken Sammlung, damals noch in West-Berlin, sodass wir das berühmteste Liebespaar vielleicht aller Zeiten eben hier in Berlin wieder vereinigt zeigen können. Wir wissen ansonsten nicht so viel, wie das Publikum auf die Ausstellung reagiert hat, aber wir können sagen, dass es von Anfang an sehr gut besucht war. Der Eintritt war zunächst frei. Es war jedermann zugelassen. Die wichtigste Voraussetzung war, dass man sauber gekleidet war. Und zunächst durften Kinder erst, wenn sie älter als 10 Jahre waren, das Museum besuchen. Oder 12, glaube ich sogar. Das wurde nachher auf 10 gesenkt, auf Wunsch des Publikums. Ja, das sind die wichtigsten Fakten. Interessanterweise gab es, was man ja für sehr modern halten würde, schon eine Vorbesichtigung des noch leeren Museums. Man konnte sich Freikarten besorgen.
Man konnte es schon trocken wohnen.
Man konnte es trocken wohnen und das Publikum konnte sich das leere Museum anschauen. Der König Friedrich Wilhelm III., der auch in der monumentalen Stiftungsinschrift auch an der Südseite genannt ist, hat das Museum vorbesichtigt, Schinkel gelobt, aber ist nach unserer Kenntnis nie wieder gekommen, um sich das eingerichtete Museum anzuschauen, was übrigens auch nur teilweise eingerichtet war. Zunächst reichten die Bestände überhaupt nicht aus, um alle Säle zu füllen. Dessen war man sich bewusst, es wird auch erwähnt im hochinteressanten Abschlussbericht der Museumskommission, die von Wilhelm von Humboldt geleitet wurde und der sehr kritisch anmerkt, dass die Sammlung zwar reich an Werken dritter und vierter Schönheit, wie er meint, sei, aber dass es ihr noch sehr an Exzellentem gebricht. Und das ist tatsächlich der Fall gewesen. Und es ist ganz besonders interessant, die Sammlung im damaligen Zustand mit der nur 12 Wochen später eröffneten Münchner Glyptothek zu vergleichen. Großartiges Bauwerk Leo von Klenzes mit 2 kongenialen Partnern, Ludwig I., dem bayerischen König, als geradezu fanatisch interessiertem Kunstsammler und Martin von Wagner, seinem Kunstagenten, die hatten damals schon eine Sammlung, die man heute, glaube ich, auch als Weltklasse bezeichnen kann. Und die hatten schon den damals unglaublich mutigen Versuch unternommen, das Ganze zeitlich zu sortieren. Humboldt war der Meinung, das sei unmöglich und deswegen hat man im Prinzip die Sammlung nach Gattungen sortiert im Berliner Museum.
Herr Scholl, Sie sind seit 2004 Direktor der Antikensammlung. Die stellt ja die Werke in 3 Gebäuden aus. Altes Museum, Neues Museum, Pergamonmuseum auf der Museumsinsel. Das ist gerade geschlossen und Sie selbst hören auf Ende dieses Jahres, gehen in Ruhestand. Wird das ein schwerer Abschied für Sie? Sagen Sie sich, nach über 20 Jahren ist auch mal gut?
Es sind sogar 4 Gebäude inzwischen, weil wir, um Pergamon zu präsentieren, diese Halle gegenüber vom Buddha-Museum mit dem Panorama und den wichtigsten Skulpturen aus Pergamon 2018 eröffnet haben. Ich scheide mit dem Gefühl, hier unter sehr günstigen Bedingungen gearbeitet zu haben. Ich hatte hervorragende Kolleginnen und Kollegen. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, was die Antikensammlung selbst betrifft. Der Apparat ist relativ schwergängig und die Finanzierung ist immer ein Problem, aber es war sicher mein berufliches Lebensglück, hier arbeiten zu dürfen.
Ihr Nachfolger, das wurde jetzt am Freitag bekannt gegeben, ist Martin Maischberger. Damit geht Ihr Amt in erfahrene Hände, denn er war ja Ihr Stellvertreter seit 2007. Er wird es jetzt weiterhin auch mit dem geschlossenen Pergamonmuseum zu tun bekommen. Dann muss das alte Museum dringend saniert werden. Was fällt in seine Amtszeit voraussichtlich?
Ja, das ist ganz wichtig, dass mit ihm jemand dieses Amt übernimmt, der sich vor allem in der Thematik Pergamonmuseum bestens auskennt. Denn es geht jetzt darum, den ersten Bauabschnitt endlich zu eröffnen. Nach allem, was wir jetzt sagen können, und das halte ich jetzt für auch abgesichert, soweit das abgesichert sein kann, dass wir im Frühsommer 2027 endlich den ersten Bauabschnitt eröffnen können. Und der umfasst fast 2/3 des Pergamonmuseums. Also einmal den kompletten Nordflügel, den die Kolleginnen vom Museum für Islamische Kunst, glaube ich, großartig neu erfunden haben. Mit der Schatterfassade im Hauptgeschoss. Die schließt dann den chronologischen Rundgang durch die mediterranen Großarchitekturen ab. Und wir eröffnen den Altarsaal als Herzstück des Museums und als neben der Nofretete fraglos berühmtes Kunstwerk in den staatlichen Museen und den prächtigen Saal der hellenistischen Architektur, Die Säle sind weitgehend fertig. Was uns noch komplett fehlt, ist die ganze Infrastruktur, die wir für den Besuch von Tausenden am Tag brauchen. Eben das neue Foyer unter dem Altarsaal und alles, was dazugehört. Und das wird jetzt gerade hergestellt. Und ich bin jetzt doch verhalten optimistisch, dass das alles klappen wird. Das wird ein großer Gamechanger für die staatlichen Museen insgesamt, weil das Pergamonmuseum war immer die Cashmaschine, hat über 50% der Gesamteinnahmen generiert und im Moment, wir sehen es ja, wir haben uns noch lange nicht von Covid erholt. Wir brauchen dringend wieder höhere Besuchszahlen und höhere Einnahmen und ich denke, dass das Pergamonmuseum in diesem wirklich dann ganz prächtigen Zustand hier auch generieren wird.
Das ist noch etwas entfernte Zukunft. Jetzt eröffnet erstmal die Sonderausstellung und an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Andreas Scholl auf Radio 3, Direktor der Antikensammlung. Genau heute vor 200 Jahren ist der Grundstein gelegt worden fürs Alte Museum, damit für die Museumsinsel. Die 200-Jahresfeier, die erstreckt sich ja auch standesgemäß auf einen etwas längeren Zeitraum, nämlich über 5 Jahre wird gefeiert an verschiedenen Standorten mit verschiedenen Ausstellungen, verschiedenen Veranstaltungen. Und die Sonderausstellung, die neue, die ist ab morgen zu sehen, heißt Grundstein Antike, Berlins erstes Museum, 10. Juli bis 3. Mai nächstes Jahr im Alten Museum. Mehr dazu natürlich online auf radio3.de, genauso wie dieses Gespräch, das finden Sie da auch gleich.